Schleiche. Der Sir, das Phänomen, der Japaner, der Skiflieger. Schanzenrekord 240,5 Meter, zweiter Sprung auf der neuen Schanze. Andi, normalerweise müssen jetzt 39 Männer hier an der Schanze ihre Ski nehmen, hinwerfen und sagen, ich trete nicht mehr an, du bist mein Hero.
Das ist ein Gummimandel, nur mit 43 Jahren.
Der Philosophie-Podcast startet ins neue Jahr. Die Vierschanzentournee ist gerade zu Ende gegangen und ich bin Vollgas im Skisprungfieber. Ein großer Skisprung-Fan ist auch zum Beispiel der Dave aus Linz oder der Matthäus. Nicht so ein gewaltig großer Skisprung-Fan ist der Mann, der heute mit mir plaudern wird. Aber er hat die Telefonnummer und selbst ein guter persönlicher Freund vom Vater von Kamil Stoch. Der hat die Nummer mit ihm ausgetauscht. Und wer könnte das anders sein als euer geliebter Chrissy?
Hallo Oliver, hallo liebe Hände, ein gutes neues Jahr. Ich wünsche euch allen miteinander und starten wir rein in den wunderschönen Skispringer-Podcast.
Richtig, wir reden über Skispringen und das ist ein gutes Thema, um einfach auch in diesem Jahr wieder mal ein bisschen seriöser zu werden, wieder ein bisschen ernsthafter, ein bisschen fokussierter, themenbezogener, infolastiger, weniger Entertainment vielleicht. So werdet ihr uns erleben im Jahr 2022, höchstwahrscheinlich.
Das ist richtig, lieber Oliver, das haben wir uns zumindest vorgenommen. Und wir sind auch zum Entschluss gekommen, bei wem kann man das besser jetzt einmal gleich ausprobieren als beim Noriaki Kasai, einem wunderbaren Skispringer aus Japan. Aber da werden wir dann später, oder eigentlich ziemlich bald jetzt einmal darauf eingehen, wo der herkommt, wo er hin will, warum er überhaupt Skispringer ist. Und Olli, du bist ja ein guter Skisprung-Experte für mich. Es ist mir kein besseres Wort eingefallen. Ich versuche trotzdem seriös zu bleiben. Und werde irgendwie eine Brücke noch finden, die mich zu dir dann rüberbringt, dass du wieder übernehmen kannst. Also Olli, du bist für mich der Skisprung-Experte. Du bist der Skispringen wieder in mein Leben auch gebracht hat, der mir den V-Stil näher gebracht hat, der einfach mir extrem viel erzählt hat drüber, auch von deinen persönlichen Erlebnissen und der es auch geschafft hat, mir eine Karte zu beschaffen für ein Skisprungerlebnis. Was war das? Das war Bischofshofen vor ungefähr drei, vier Jahren oder sowas, gell?
Ja,
genau. Ungefähr, und das kann ich mich immer noch sehr gut erinnern und darum danke ich dir jetzt schon mal dafür und hoffe, dass noch ganz viele Erlebnisse dazu kommen. Aber genug von mir, ja. Von mir aus könnten wir gleich reinstarten.
Und wenn es nur das Podcast-Erlebnis ist, über Skispringer zu reden. Wir haben ja schon mittlerweile über zwei dieser jenen gesprochen. Das eine war der Manuel Fettner. Den haben wir sogar höchstpersönlich als Interviewpartner mit dabei gehabt.
Ja.
Ganz ein lieber Bursch. Ein Tiroler. Ein ganz ein netter. Habe ich sehr, sehr gern bei uns im Podcast gehabt. Und auch den Ernst Fedori. Da hast du, glaube ich, die Geschichte, wie du zur Telefonnummer vom Kamil Stoch, seinem Vater, gekommen bist, schon einmal erzählt. Kann es sein?
Das ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit wahr. Ja.
Erzähl es uns doch nur mal.
Wer das hören will, liebe Hände, der muss sich schon den Fedori-Podcast anhören.
Mhm.
Ich bin, oder zweimal die gleiche Geschichte erzählen und dann ist vielleicht ein bisschen abgewandelt, das wäre unangenehm.
Das stimmt. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich zum Manuel Fettner seiner Telefonnummer gekommen bin, dann könnt ihr keinen Podcast anhören, weil das habe ich, glaube ich, nie erzählt. Aber es war, glaube ich, wir waren gemeinsam auf einem Festival.
Das hast du erzählt.
Habe ich erzählt?
Ja.
Naja, dann. Dann würde ich sagen, starten wir rein seriös, ernsthaft, wie es sich für einen bald 50-jährigen Helden, den wir natürlich alle verehren und wo man auch in Ehre erstarren möchte, in Ehrfurcht möchte fast sagen, wie es sich gehört vor so einem, noch dazu vor einem Japaner. Denn die sind ja auch sehr seriöse und ehrfürchtige Menschen. Alle über den Kamm geschert. Genau. Er ist, wie gesagt, bald 50. Im Juni, glaube ich, ist es soweit. Und er will es aber noch einmal wissen, Christian. Er will es nochmal wissen.
Ganz
wissen.
Genau.
Und er will wieder einmal zu den Olympischen Spielen fahren. Er will dort teilnehmen. Und er bereitet sich vor. Und zwar in Rovaniemi, beim Weihnachtsmann. Für seine 9. Olympischen Spiele werden es dann schon. Und es hat ihn leider, diese Nachricht muss ich jetzt leider auch verbreiten, ziemlich ungute Windböe erwischt da beim Training in Rovaniemi. Und er hat aber großes Glück im Unglück gehabt. Also er hat sich nicht verletzt, aber es hat sehr, sehr, sehr wild ausgesehen, möchte ich fast sagen. Das habe ich jetzt gelesen. Aber er kann trotzdem weitermachen. Und wenn er es nicht schafft, Christian, wenn er es nicht schafft, hat er auch noch weitere Chancen. Es gibt noch weitere Olympische Spiele.
Also ja, wahrscheinlich ist es so. Aber wird er dann nicht irgendwann zu alt sein? Ich würde da jetzt keine schlechte Stimmung verbreiten. Aber wenn er jetzt 50 ist... Aber gut, vielleicht ist das Skispringer-Team Japans nicht so groß und er hat immer einen Fixplatz. Das kann natürlich sein. Wahrscheinlich ist es so, gell?
Nein, das ist leider jetzt aktuell nicht mehr so. Das war sehr, sehr lange so. Mittlerweile sind die Japaner eigentlich hoch im Kurs, vor allem der Ryu Kobayashi.
Den machen wir einmal, oder? Bald.
Ryu, ja, sehr gern. Vielleicht auch so ein Brüder-Podcast mit seinem Bruder Shinjiro. Und von daher hat er leider keinen Fixplatz mehr. Das war lang so. Aber es kann sich ja bis 2030 wieder ändern, weil da sind die Olympischen Spiele nämlich in Sapporo. Zumindest haben sie sich als Gastgeber.
Dann haben sie einen Platz mehr, gell?
Japan, ja, genau. Platz mehr nicht, aber.
Ja, ist das nur beim Skifahren so?
Dann ist vielleicht ist ja der Ryu dann schon zu alt und hat aufgehört. dann rückt er nach.
Das könnte natürlich sehr gut sein. Ja.
Jetzt habe ich leider deine Frage gleichzeitig, während ich das noch ausgeführt habe, nicht verstanden.
Ja, verzeih, dass ich da einfach so reingeplappert habe. Das habe ich nur so aus dem alten Jahr mitgenommen. Das versuchen wir ja besser zu machen in dem Jahr. Na, meine Frage war, ist es nur beim Skifahren so? Ich bilde mir ein, dass es, oder sind es Weltmeisterschaften, kann auch sein, dass es da mehr, einen Startplatz dann mehr gibt für den, der das austrägt. War das die Olympische Spiele oder Skifahr-WMs?
Darauf antworte ich da sehr, sehr gern, lieber Christian. Und ich erkläre es dir und vielleicht auch dem einen oder anderen Hörer oder der einen oder anderen Hörerin, die hier nicht ganz sattelfest ist. Es ist so, dass die amtierenden Weltmeister jeweils, egal in welcher Sportart, zumindest im Wintersport, immer einen Startplatz, also das Land einen Startplatz mehr hat, weil der Weltmeister oder die Weltmeisterin fix qualifiziert ist.
Mhm. Das aber auch wenn der dann zum Beispiel schon tot ist, das habe ich wieder reinplappert.
Wenn der tot ist?
Ja, dann startet dann ein anderer Fünfter oder ist nur er als Weltmeister oder sie als Weltmeisterin?
Das ist eine sehr gute Frage.
Qualifiziert.
Das kann ich dir jetzt leider ad hoc gar nicht beantworten.
Vielleicht kann der Dave das uns zumindest in den Handy-Chat schreiben.
Gern. Ihr seid aufgerufen, unser Hörer des Jahres, der David, der könnte das bitte, wenn er so nett ist, posten in irgendeiner Community seiner Wahl oder in einer Kommandozeile seiner Wahl. Sagt man Kommandozeile? Kommentarzeile sagt man. Okay? Kommandozeile ist beim C64 gewesen. Naja, was, Christian? Das ist eine Frage, die habe ich da in dem neuen Jahr überhaupt noch nie gestellt und möchte ganz gern dir diese Frage jetzt mal stellen. Verbindest du persönlich mit dem Noriaki Kasai und hat er den Absprung verpasst? Also jetzt nicht auf der Schanze, sondern der Karriere bezogen jetzt.
Ja, den Absprung verpasst hat er sicherlich nicht. Denke, also für mich nicht, weil wenn es nur passt und er springt gern, warum sollte er den Absprung verpassen? Ja? Von mir aus hat auch der Muster mit 40 noch Tennis spielen können auf der ATP-Tour. Stört mich doch auch nicht. Nein, ganz und gar nicht. Ich finde sogar, dass das gut ist und dass das vor allem Menschen in meinem Alter Hoffnung gibt. Weißt, weil es hat, wenn du dich erinnerst, gibt es ja die Zeit im Leben, wo Profisportler einfach gefühlt Jahrzehnte älter sind als man selber und auch wirklich dann, ja, zum Teil. Und dann wirst du irgendwann, kommst du in die Pubertät und kommst denen immer näher, die den Sprung ins Profileben schaffen. Und plötzlich sind die Leute gleich alt wie du. Und dann geht's ratzfatz und sie sind jünger. Und es wird davon gesprochen, dann war er mit 30, ja, mit 35 ist er schon sehr alt jetzt, da wird nicht mehr viel gehen. Auch bei den großen drei Tennisspielern jetzt, ja. Mir taugt es, wenn Leute im hohen, unter Anführungszeichen, hohen Alter nur im Profisport irgendwie mitmischen, weil ich glaube, wenn du so lange trainierst, dass es ein so großer Teil deines Lebens ist, dass es dann gar nicht so einfach ist, aufzuhören. Außer du bist halt körperlich komplett am Ende und das haben ja ganz viele, dass ja einfach schon die Schmerzen zu groß sind oder sie so viel Schmerzmittel nehmen müssen, um das auszuhalten. Aber wenn das alles nur passt, dann ja, und dann gibt es 10 Leute, die sind schneller oder springen weiter als du. Das ist halt dann so, oder? Aber vielleicht springst du nicht mehr um die ersten Plätze mit, aber es kann ja trotzdem nur ein Kick sein und du kannst dich selbst nur immer challengen, verbessern. Vielleicht besser als dein bester Haverer, der da mitspringt, sein wollen oder so. Du musst ja nicht immer ganz nach vorne wollen. So viel zum zweiten Teil der Frage von mir. Und was verbindest du mit Noriaki Kasai? Ja, in erster Linie mal unser gemeinsames Bischofshofen-Erlebnis. Weil wenn ich mich da richtig erinnere, ist er da mitgesprungen und wir haben immer Noriaki Kasai! Oder?
Ja.
Und dann nur eine Kollegin, die so ähnlich heißt. Von uns.
Ach so, ehemalige. Ja, richtig, ja.
Das war dann auch immer ganz
von
witzig.
Von dir ehemalige und von dir aktuelle, gell?
Genau, weil du hast ja das Bundesland gewechselt, aber das wissen die Hände ohnehin. Olli,
klar.
Das war meine sehr lange, zugegebenermaßen sehr lange Antwort auf diese kurze
es
Frage.
Gibt keine lang genugen Antworten von dir, denn sie hängen dir an den Lippen, unsere Hände. Und das weißt du ganz genau. Und das ist deswegen auch genau das Richtige gewesen jetzt.
Danke.
Also, du hast da sehr was Interessantes und für mich persönlich Wichtiges angesprochen. Und zwar das, dass man an den Sportlern, an der aktuellen Sportlergeneration, sein eigenes Alter ablesen kann und sich eigentlich da messen kann, alterstechnisch. Das ist wirklich mir auch sehr, sehr oft sehr eingefahren, wie man so schön sagt, ja. Und sehr stark bewusst war. Und ich weiß auch noch ganz genau, wer so der erste von den ganz großen Sportlern war, der erstmals den Durchbruch geschafft hat und jünger war als ich. Und das war eine Frau, und zwar die Martina Hingis, die ja sehr, sehr früh mit 15 oder 16 Jahren bereits in der Weltspitze war. Und ich war dementsprechend auch 15 oder 16, weil sie ist ein 80er-Jahrgang. Und ich bin ein 79er-Jahrgang. Und dann haben wir gedacht, boah, die ist jünger als ich und trotzdem schon Nummer 1. Und dann sind der Federer und so gekommen, der ja auch nicht viel älter ist, viel jünger ist als ich. Und und plötzlich sind halt dann schon die Schlierenzauers und Konsorten vor der Tür gestanden, die und Marcel Hirschers, die 87 oder 89 geboren sind. Also 10 Jahre eigentlich schon jünger sind. Und mittlerweile.
Die Hirschers haben auch schon aufgehört, oder?
Mittlerweile haben die auch schon aufgehört. Die Schlierenzauers auch, übrigens seit heuer. Und ja, sehr, sehr spannende Sache. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Darf mich aber interessieren, ob ihr das auch ähnlich erlebt habt. Und wenn ihr jetzt her, dass der 97er-Jahrgang ein besonders guter ist, dann stützt mir eigentlich alle hoch auf, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wofür? Für Skispringen oder für Wein oder was?
Ja, für beides. Nein, das hat, der Goldi hat das heute gesagt, zwar, weiß nicht, ich glaube, es war nicht der 97er, sondern der 93er-Jahrgang, aber es gibt ja schon wesentlich oder mehrere Sportler, die später als 2000 geboren sind und die mitmischen vorne mittlerweile. Logischerweise. Weil so viele Mathematikkenntnisse hat dann jeder da draußen. Ja. Na gut, Eine kleine Geschichte nur, bevor wir voll reinspringen. Und zwar den Noriaki Kasai habe ich persönlich schon zweimal getroffen, lieber Christian. Stell dir das einmal vor. Einmal habe ich nur kurz so genickt und Hallo gesagt. Das war in Oslo. Über diese Geschichte habe ich mit unserem lieben Philipp, dem, der einen Fan-Talk, na, wie haben wir es genannt?
Experten-Talk.
Genau, mit mir aufgenommen hat, lang und breit schon im Fedori-Podcast geredet über dieses Erlebnis. Das war super. Also das Erlebnis, glaube ich, haben wir nicht angesprochen, aber das Gesamterlebnis damals in Oslo und der WM. Und spannender ist nur die zweite Begegnung. Die hat sich nämlich in Harakov ereignet. Just an dem Ort, Christian, stell dir das vor, an dem er später oder eigentlich früher seinen größten Erfolg gefeiert haben sollte. Also Harakov, da ist er Skiflugweltmeister geworden, da werden wir dann später drauf kommen. Und ich habe ihn da getroffen, weil auch bei einer Skiflug-WM in Harakov war ich einmal zugegen. Und unser gemeinsamer Freund, der Andi Weberer, der Olympiasieger im Tischtennis, den ich so gerne mal bei uns in den Podcast einheuen würde. Bis jetzt zieht er sich noch ein bisschen. Er hat ein bisschen abgeschlossen mit seinem Sportlerleben, sagt er immer. Er will neue Horizonte erobern. Und, aber trotzdem, er hat zu mir damals gesagt, wenn du in Harakov bist, nimm mir bitte ein Autogramm vom Kasai mit. Und das war dann durchaus Gag gemeint. Und er hat nicht schlecht gestaunt, wie ich dann wieder zurückgekommen bin in unsere Arbeit und er ihm dieses Autogramm tatsächlich überreichen konnte. Das war sehr, sehr witzig, weil ich war im Springer-Hotel, weil ich ja da sehr, sehr viele Springer gekannt habe, kann man eigentlich mittlerweile sagen. Mittlerweile ist das eigentlich auch eine Generation, die ich nicht mehr kenne. Und da ist er immer dumm gestanden in der Lobby. Und da bin ich zu ihm hingegangen und gesagt, hey, du kennst doch sicher in Weberer Andi. Kannst du dem auf seine Autogrammkarten nämlich ein Autogramm rauftun? So war das. Unser Andi, immer sehr, sehr bescheiden unterwegs.
Mhm.
Genau. So, starten wir in den hellen Teil, lieber Christian.
Der Held der Woche.
Noriaki Kasai ist geboren worden am 6. Juni 1972 in Shimokawa, Hokkaido, und das befindet sich in Japan. Ist das eine Insel, Christian, in Japan? Hokkaido?
Das kann ich nicht sagen jetzt. Letztes Jahr hätte ich nur gesagt, aber ein Kürbis.
Das auf jeden Fall.
Aber nicht mehr im seriösen Podcast.
Naja, das muss der einzige Schmäh blieben sein. Also bitte reiß dich zusammen, so kann es nicht weitergehen. So, er springt für den Werksverein des Wohnungsbauunternehmens Tsuchiya Holdings und das liegt in Sapporo. Man muss dazu sagen, lieber Christian, die Japaner, die sind alle Werksspringer. Also das kennt man ja von unseren Breitengraden nicht. Da sind sie alle in einem Verein, zum Beispiel, ich weiß nicht, Schwarzach oder Ebensee oder was.
Bundesheer.
Genau. USV Ebensee und
USV. Was heißt USV überhaupt? Unser was? Sportverein?
Oder was? Ja, unser Sportverein. Ja. Union, glaube ich.
Union Sportverein. Union Sportverein, Union Skiverein. Skisprung.
Wer ist dann? Ja, ja,
USSV Ebensee.
Kannst du das vielleicht mal nachforschen? Kannst du mal deine Kontakte in Ebensee dann einmal genauer interviewen und genauer,
ja, Skispringer, da gibt es nichts, aber
es befragen.
Skispringer gibt es nichts, aber einen Skifahrer.
Der, ja, in Andi Skifahrer?
der im Weltcup unterwegs ist, jetzt allerdings verletzt ist, der heißt, glaube ich, Lahnsteiner.
Oh, sagt das sicher was? Ist er
was? Eben sehr.
Mhm, das ist er her.
Aber ist, glaube ich, gerade verletzt. Oder war verletzt.
Sehr interessant.
Oder
so. Ja. Spannend. Das wusste ich nicht. Danke für diesen Mehrwert, lieber Christian.
Den könnten wir uns einmal holen für einen Podcast, zum Beispiel im Sommer, wenn er Zeit hat. Kann ich mir vorstellen, dass ich den einmal ansprechen werde. Ein junges, aufstrebendes Talent
im Weltcup. Vielleicht sollten wir uns eher auf junge, aufstrebende Talente konzentrieren. Ha? So wie Neuraki Kasai zum Beispiel.
Oder in Hans Krankl.
Genau.
Aber tu weiter, komm.
Sehr gern. Also die sind Werksspringer, das heißt, die springen für ein Unternehmen und das kennt man ansonsten nur vielleicht vom Motocross, kenne ich es auch, da ist es auch teilweise so. Oder ja, eigentlich überhaupt im Motorsport. Und die, bei denen ist es auch so, bei den japanischen Skispringern. So, jetzt werden wir uns kurz mal auf seine Anfänge konzentrieren. Also der Kasai, der hat im Alter von 8 Jahren mit dem Skispringen begonnen. Sein Debüt hat er im Weltcup am 17. Dezember 1988 gefeiert. Und zwar zu Hause auf der Heimschanze in Sapporo. Und seinen ersten Auftritt außerhalb Japans hat er bei den nordischen Ski-Weltmeisterschaften 1989 im finnischen Lahti gehabt. Damals nur, du warst das natürlich, Christian, im Parallelstil. So, und jetzt, lieber Freund, habe ich gleich einmal ein Quiz für dich.
Der mit dem Olli und dem Chris.
Ich hoffe, du hast die Kopfhörer gut oben, denn jetzt bist du gefragt, lieber Christian. Ski-Weltmeisterschaft 1989. Wer wurde damals Weltmeister auf der Normalschanze? Was glaubst du, 1989?
Ernst Vettori.
Leider nicht. Leider ist der Vettori das 41. geworden, so viel kann ich da sagen. Das weiß ich natürlich nur von damals.
Muss ich jetzt so lange raten?
Zwei Versuche.
Dann war es Noriaki Kasai.
Na, leider auch nicht. Es war ein ostdeutscher Kollege.
Weißflog. Jens.
Ja, dein Freund eigentlich fast schon, möchte ich sagen. Jens Weißflug, den verehrst du auch besonders, oder?
Anscheinend schon. Habe ich über den hohen Tönen im Fedori-Podcast über den gesprochen, vielleicht.
In hohen Tönen. Das sind auch sehr hohe Töne wahrscheinlich, die hohen Töne.
Ja.
Vorm Ari-Pekka Nikola, sagt er dir was?
Nikola nicht, aber Ari Pekka sagt mal was, der Vorname, da gibt es einen zweiten, oder? Ari Pekka Mikkonen oder sowas, oder?
Nein.
Gibt's nicht?
Nein, leider. Nein. Automeki hat es zwar gegeben. Und Heinz Kutin, den kennst du aber, oder?
Heinz Kutin kenne ich. Da habe ich eh schon erzählt, genau. Die Geschichte aus Spital im letzten Skispringer.
Geh, magst du mal erzählen?
Nein, dazu kann man sich den Ernst Vettori anhören.
Sehr empfehlenswert, finde ich sowieso. Und auf der Großschanze, lieber Freund, hat ein Finne gewonnen mit dem Namen Jari Puikkonen. Und zweiter ist geworden dein persönlicher Freund Jens Weißflog. Und dritter ist auch einer, mit dem du sehr, sehr eng beieinander bist irgendwie. Und zwar der Matti. Sagst du vielleicht den Nachnamen? Du kannst es so gut.
Nikonen.
Nykonen. Ja. Oder manche sagen ja Nykonjakenen.
Okay.
Genau, so ist es, ja.
Ja, ganz genau. Wenn es so ist, dann ist es so.
Genau, ein kleiner Schwenk zur Weltmeisterschaft 1989 für unsere sportinteressierten Fans und die Skisprunginteressierten natürlich. Der Noriaki Kasai war da natürlich unter ferner Liefen. Prinzipiell, also das waren so seine Anfänge. Dann ist er weitergegangen und zwar gleich einmal mit dem Highlight seines Lebens. Und zwar am 22. März 1992 hat er den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Und zwar in Harakov, ich habe es bereits erwähnt, ist er Skiflug-Weltmeister geworden. Und auch im Parallelstil mit Gänsefüßchen, ja, weil es war schon so ein bisschen eine Mischung. Du hast dir den Sprung angeschaut, du hast den ganz genau angeschaut und auch analysiert. Mhm. Ja. Du kannst uns jetzt natürlich genau sagen, was dazu geführt hat, dass er letztendlich diesen Titel dort errungen hat.
Ja, also man muss sagen, man sieht es geil bei der Anfahrt. Also da siehst du die, wie bei jedem Springen am Anfang haben wir die Springer oben sitzen. Aber da sieht man schon im Blick, dass der Mann Großes vorhat. Die Anfahrt war relativ unspektakulär, aber das heißt nicht, dass sie schlecht war oder irgendwie zögerlich. Er ist gut weggekommen vom Tisch. Und es hat dann lange Zeit, wenn man vor langer Zeit beim Sprung reden kann, während des Sprungs dann auch ausgeschaut, dass er gar nicht so weit geht, hat aber dann kurz über Hälfte der Distanz, sage ich mal, hat er nur sehr viel Auftrieb kriegt, ist über den K-Punkt hinaus.
Vom Hang nochmal weggezogen, gell?
Er ist dann nur mal komischerweise weggezogen, also wie vom Himmel gewollt. Mhm. Und ist dann eigentlich auch sehr gut, hat ihn gestanden, diesen schönen Flug. Einer der schönsten, du hast das eh schon gesagt, der letzte im Parallelstil, der nicht mehr ganz im Parallelstil war, aber dazu kannst du uns noch wahrscheinlich mehr erzählen. Ich bin da einfach ein Laie, aber war dieser Schritt von Parallel zum V-Stil, war das so kontinuierlicher? Nein, oder? Für mich war es dann plötzlich da, aber der V-Stil war plötzlich da. Der Noriaki Kasai zeigt uns aber, es hat also einen Mittelweg gegeben. Erzähl mal, Olli.
Ja, ich weiß jetzt nicht, an sich sollte er hier natürlich schon im V-Stil springen, denn der V-Stil, der ist ja da an sich ja schon Ende der 80er Jahre eingeführt worden vom großen Schweden Jan Boklöf. Und was soll ich sagen, das hat sich natürlich Schritt für Schritt entwickelt. Also einige haben gemerkt, mit dem kann man weiter springen, sind nachgezogen. Und bei diesem Sprung ist schon sehr interessant, schaut es euch an auf YouTube, dass er so ein bisschen V startet, aber dann schwenkt er so ein bisschen parallel. Es ist
wie ein H. Darf ich den kurz unterbrechen? Also gebt bitte ein https://www.youtube.com/results?search?Query ist gleich Harakov plus 1992 plus Kasai. Ich wiederhole.
Ja, ich wollte gerade sagen, kannst du es bitte nochmal wiederholen? Nein, ich blende es jetzt mal unten ein, dann könnt ihr euch abschreiben.
Oder kurz 15 Sekunden zurückgehen, das geht ja
auch. Das selbstverständlich. Richtig. Es ist ja ein wieder und wieder und immer wieder anhörbares Format, was wir hier delivern.
Der mit dem Olli und dem Chris.
Lieber Christian, jetzt hätte ich noch ein Quiz für dich. Du bist ja wirklich 2021 einer der größten und besten Quizzer gewesen, die unterm Erdball vor allem zu finden sind. Ja? Und von daher ist es für dich sicherlich eine Kleinigkeit.
Selbstverständlich.
Quizfrage?
Skisprung-Quiz bin ich immer stark.
Eben, ja. Eben. Und man kann ja so ein Quiz auch mal ein bisschen aufteilen. Man muss ja nicht immer und immer ein Quiz, fünf Fragen. Pff. Hey, wir sind ein moderner Podcast und wir teilen das Quiz auf. Das Quiz, die Quizfrage lautet, Kasai hat gewonnen, wer ist Zweiter geworden? Wer hat, Christian, die Silbermedaille bei dieser Skiflug-Weltmeisterschaft 1992 gewonnen?
Ja, für mich der Favorit schlechthin, Andreas Goldberger.
Nein, das warst du noch.
Nein, das war geraten, selbstverständlich, das war geraten. War das wirklich?
Ausgepufft, du hast vollkommen recht, es war der Andreas Goldberger.
Wow.
Es war der Andreas Goldberger, der bei uns leider auf der schwarzen Liste steht, daher nicht besprochen werden kann, zumindest nicht 2022, aber hey.
Auch naja, man könnte so ein bisschen so hinten um machen. Dass wir über andere Skispringer reden und immer ein bisschen Goldi-Wissen mit einfließen lassen, so können wir ja schon besprechen, aber halt, ihr kriegt nicht die Ehre einer ganzen Sendung.
Das ist sehr, sehr gut. Ja. Das ist eine sehr gute Idee. Mhm. Ja. Wir könnten auch über seinen Counterpart, den Reinhard Schwarzenberger, mal sprechen. Der natürlich das Gegenteil vom Goldberger ist und auch ein großer Skisprung-Star war und dessen Schwägerin auch bei uns in der ehemaligen, bei mir in der ehemaligen und bei dir in der aktuellen Arbeit arbeitet. Ist auch sehr interessant vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer. Und dritter, lieber Christian, ist jemand geworden, der aus Italien ist. Kennst du den vielleicht noch vom Namen her? Ein italienischer Skispringer. Für alle zu Hause, rotz bitte gern mit. Der David, der wird schon auf den Sessel aufgesprungen sein oder wenn er spazieren geht, wird er
Der schreit schon raus.
Und der Nachbar macht das Fenster auf und sagt, David, was ist denn los? Warum schreist denn du durch die Gegend? Was schreit er denn, Christian? Was schreit er denn?
Ich weiß es nicht, Oliver.
Roberto
Blanco.
Roberto Kubica. Nein, Roberto Cecon. Roberto Cecon Schreider. Und der war zu dieser Zeit auch eine große Nummer. Und jetzt sage ich da nur was aus meinem Privatleben. Ich bin ja eben, wie du richtig gesagt hast, selbst auch schon sehr viele Schanzen hinuntergesprungen.
Darf ich dich nur kurz unterbrechen? Ich glaube, das ist jetzt wieder der Punkt, wo der Dave aus Linz wieder schreibt, hey, wie kann man nicht den dritten... Der Skisprung, der Skiflug-Weltmeisterschaft 1992 im Kopf haben.
Stimmt, bereite mir gescheit vor. Ja. Das gibt's ja nicht. Ja, naja, so ist es. Ja. Ja. Aber für das lieben wir und für das ist er Podcast-Weltmeister 2021 geworden.
Aber Ole, jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Mhm. Wer ist bei der Skiflug-WM 1992? In Harakov. Vierter geworden.
Das ist eine sehr, sehr, sehr schwere Frage. Die natürlich nicht weiß, deswegen werde ich es jetzt auch raten. Hast du das Klassement mittlerweile aufgemacht?
Nein.
Achso, dann können wir es aber nicht auflösen, oder?
Nein, aber doch, du weißt das eh.
Schreibst du es dir doch bitte in die Kommentare.
Ja. Ja. Aber bevor es abdriftet wieder ins Lächerliche, machen wir bitte weiter.
So. Oh, ja, nein, das wollen wir natürlich auf keinen Fall. Ich wollte nur sagen, ich bin einmal zwischen Goldi und Cecon auf der Schanze oben gewesen. Also am Zitterbalken, wie wir Skispringer sagen. Also das ist der Balken, auf dem man sitzt, ganz oben am obersten Part der Schanze.
Mir hätte es taugt, wenn du im Sessellift, bei einem Dreier-Sessellift in der Mitte gesessen wärst. Und dann hättest du auch so umgeschaut, links, rechts, das hätte mir sehr viel Freude bereitet.
Stimmt. Ja. Na, aber es war cool. Vor mir hat sich der Golde die Ski angezogen und hinter mir der Cecon. Vor mir voll weit, hinter mir voll weit und ich mittendrin.
Echt wahr? So geht das. Also können wirklich so Amateure zwischen Cecon und Goldi springen. Cecon.
Na, der Golde war damals am Kurs bei uns dabei und der Cecon hat trainiert. Oder weiß ich gar nicht, warum eigentlich. Der dürfte damals noch gesprungen sein. Das muss auch schon wieder ewig her sein. So, wir schweifen ab. Dieser Sieg war übrigens vom Kasai in Harakov auch gleichzeitig sein erster Weltcup-Sieg, weil damals sind die WM-Siege, Flug-WM-Siege zumindest auch als Weltcup-Siege gewertet worden. Und es sollten aber noch 16 weitere folgen, liebe Freunde da draußen an den Hörgeräten. So, also dann mal so grundsätzlich. So, ja, im Gesamtweltcup hat er einige sehr, sehr gute Platzierungen geschafft. Der beste war einmal ein dritter Platz. Und zwar hat er das sogar zweimal geschafft in der Saison 1992-93, über die wir jetzt gerade geredet haben. Aber auch in der Saison 1998-99. Und zuletzt hat er in der Saison, also zuletzt ist jetzt auch vielleicht das falsche Wort, 2013, 2014 den fünften Platz im Gesamtweltcup erreicht. Also gewonnen hat er leider nie. Ja, aber er hat einiges anderes gewonnen. Vor allem die Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen 1998 vor heimischem Publikum in Nagano nicht. Denn da war er nicht in der Mannschaft, ist nämlich da dem Takanobu Okabe den Vortritt lassen müssen. Also das heißt, die Mannschaft hat zwar Gold gewonnen, aber er war leider war er nicht dabei.
Ach so, das ist sehr schade für ihn.
Das ist wirklich sehr schade, ja. Das Ganze hat sich in Hakuba in Japan zugetragen. Da war ich auch schon, Christian, bei dieser Schanze.
Mhm.
Unglaublich. So, sollen wir irgendwas, ein Quiz über die Winterspiele 98 machen oder wollt ihr euch den Hermann Mayer Podcast einfach anhorchen? Oder du, dir jetzt.
Also wenn, ja stimmt, ich bin nicht der Einzige, der das jetzt da im, sag ich mal, für die Hände entscheiden kann. Ne? Also ich bin eine ausführende Hand.
Richtig.
Und dann sage ich, gehen wir weiter im Text bitte. Und hören wir uns den Hermann Mayer Podcast einfach noch einmal an.
Sehr gerne. Trotzdem sage ich euch, Janni Soininen ist damals Olympischer Sieger geworden auf der kleinen Schanze. Und Katsuyoshi Funaki auf der großen. Das, und der Andi Wiethölzl hat uns mit Bronze vertreten. Gott sei Dank. Gott sei Dank gibt es ihn. Heutzutage ist er ja Cheftrainer. So, bei der Weltmeisterschaft 1999, die in Österreich war. Ganz tolle Erinnerungen habe ich auch an diese WM. Was kannst du dir an das vielleicht noch erinnern? Nordische Weltmeisterschaft 1999. Das war nicht so dein Ding, gell?
Das war, da hast du recht, das war wirklich nicht mein Ding. Kann ich mich nicht erinnern.
Weißt du, was damals legendär war? Das sage ich jetzt aus Erinnerung heraus. Zwar das Team Gold der Langläufer. Und zwar der richtigen Langläufer, weil das Österreich immer schon eine gute Skispringer-Nation war, auch in der nordischen Kombination immer gut gewesen, aber beim Langlaufen...
Dann kann ich mich daran erinnern. Das habe ich live gesehen. Kann das sein? War Nagano?
Peter Elstner selig kommentiert.
Mit voller Freude und Inbrunst. Aber war denn nicht 98 in Nagano auch irgendein großartiges Langlaufergebnis?
Ha? 98 in Nagano, das war es jetzt nicht mehr.
Nein, also ich habe irgend so ein großartiges Langlauferlebnis habe ich gesehen.
Das war Dann das wahrscheinlich.
Ja. Mhm.
Stadlober, Botvinov und wie soll er heißen?
Wo er fast so kommentiert hat wie beim 3:2 gegen Deutschland, oder? Vollkommen außer sich.
Mhm. Genau, ja. Peter Elstner, einer der ganz Großen. Ah, tragisch ist
ja, das. Ja, ist bei dir ums Eck gestorben eigentlich, gell?
Bei mir ums Eck damals in der alten Donau vor nicht allzu langer Zeit. Leider. So, gut. Aber wir reden jetzt nicht über die Langläufer, wir reden über Noriaki Kasai. Der hat auch in Val di Fiemme Silber gewonnen. Also in Österreich damals hat er 99 in der Ramsau Silber auch gewonnen. Ja, da waren einige Sachen dabei, also Bronze, 2007, 2009, genau. Jetzt muss ich da ein bisschen mit durchkämpfen. Ich glaube, das überspringen wir, oder, lieber Christian? Diese mittelmäßigen Erfolge.
Ja, klar, können wir gerne machen. Also
bei den Olympischen Winterspielen 2010 hat er eh keine Rolle gespielt. Da ist er nur 17. und 8. geworden. Weißt du, wer zum Beispiel bei den Olympischen Winterspielen 2010 im kanadischen Vancouver Gold auf Klein- und Großschanze gewonnen hat?
Ein gewisser Ammann.
Ist richtig, ja? Und weißt du auch, wer Silber gewonnen hat?
Malisch.
Und weißt du auch, wer Bronze gewonnen hat?
Ja, Krexi Schlierenzauer.
Krexi Schlierenzauer. Und jetzt kommt aber eine Quizfrage, lieber Christian. Weil du siehst es hier im Handout, deswegen hast du es auch wie aus der Pistole geschossen gewusst. Aber jetzt kommt's. Das war die Großschanze. Wie war das Ergebnis auf der Kleinschanze? Gold, Silber und Bronze, bitte.
Es war genau so.
Das ist vollkommen richtig.
Echt?
Und das ist doch unglaublich, oder?
Ja.
Du bist so ein Quizzer. Auch 2022 geht die Streak weiter. Sensationell.
Super, super,
tatsächlich, super. Tatsächlich, ja. Tatsächlich das exakt gleiche Ergebnis auf Groß- und Kleinschanze. Aber jetzt kommen wir eigentlich zum Kernstück, zum Herz unseres Podcasts. Und da geht es jetzt um die Rekorde eigentlich vom Noriaki Kasai, die in erster Linie seines Alters bedingt sind, gell? Lieber Christian. Also, da hat er einiges zusammengebracht.
Mhm.
Soll ich oder magst du vielleicht? Du bist ja auch ein sehr guter Leser.
Na, direkt du kennst dich da viel, viel besser aus als ich. So offen kann man ruhig das sagen.
Ich kenne mich da tatsächlich sehr, sehr gut aus. Und zwar ist er am 11. Jänner 2014 mit 41 Jahren der Skispringer gewesen. Und zwar hat sich das am Kulm zugetragen. Ihr kennt alle die Geschichte. Damals am Kulm hat es sich zugetragen. Und zwar war es war er da der älteste Sieger. Und zwar nach knapp 10 Jahren hat er das erste Mal wieder ein Skisprung Weltcup-Springen gewinnen können. Mit 41 Jahren, Christian. Stell dir vor, du hättest vor 4 Jahren nur Skisprung
Dings gewonnen. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Ja.
Ja, da hat er den Landsmann Takunobu Okabe, jetzt hat er sie ihm zurückgegeben, hat er übertrumpft, denn der war bis dorthin mit 38 Jahren der älteste Sieger. Mhm. Genau, also da war er dann mit Abstand der älteste Sieger, aber nicht genug, lieber Christian, denn er verbesserte seinen Altersrekord
das ist ja
noch einmal. Ja, warst du zufällig nur?
Ich meine, es war am 29. November 2014, ich weiß es noch wie gestern.
Ja.
Kasai damals 42-jährig, sogar ja, fast schon 42,5, ja. Mhm. Als er gemeinsam mit Simon Amann im finnischen Kusamo den dritten Einzelbewerb der Saison gewann.
Das einzige, Ex-Equo!
Ja, einzige Wermutstropfen ist eben das Ex-Equo. Aber sonst eigentlich ein ganz toller Erfolg für ihn.
Ja, aber stell dir mal vor, es wäre nicht so gewesen. Stell dir mal vor, er wäre nur einen Zehntelpunkt hinterm Schweizer Amann gewesen.
Du, das will man nicht vorstellen. Dann wäre er wahrscheinlich trotzdem noch immer der Älteste, oder?
Ja, das stimmt natürlich.
Ja. Ja, aber jetzt ist es nur besser für ihn, weil ist das vielleicht sogar ein Rekord für die Ewigkeit. Wer weiß es. Ja, für die Ewigkeit darf man nie sagen. Kann man nie so schon voraussagen. Menschen werden älter.
Liebe,
vielleicht schafft es irgendwann einmal einer mit 42 Jahren und 177 Tagen.
Ja, richtig, ja. In Alexander Diess, sein Vater zum Beispiel, der ist noch mit 79 Jahren Ski gesprungen. Allerdings nur auf der 60-Meter-Schanze. Aber besser als ich.
So viel. Bist du nie auf einer 60er gesprungen, oder?
Ich bin schon 60er gesprungen.
Echt?
Aber nicht so weit wie der Richard Diess, unser lieber Freund. Sag mal, hat er vielleicht auch Medaillen bei Olympischen Winterspielen noch holen können als ältester Sportler oder als ältester Skispringer?
Silber und Bronze wieder. Du hast das weiter oben eh schon erwähnt. Silber und Bronze hat er 2014 sich geholt und leider ist ihm Gold nicht vergönnt gewesen, aber Silber und Bronze schon. Und somit ist er der älteste Medaillengewinner im Skispringen bei Olympischen Spielen, lieber Olli.
Das ist ja unglaublich. Mhm. Das ist ja unglaublich. Also das sind Rekorde über Rekorde. Da muss ich wirklich sagen, ich bin fasziniert. Ja.
Weiterführende ja. Link würde dafür, also wenn die Olympischen Winterspiele 2014 interessieren oder explizit an die Skispringen, dann würde ich die Wikipedia-Seite dazu empfehlen. Die ist wirklich sehr, sehr gut und total informativ.
Ja, hast du die Url vielleicht? Du bist ja ein großer Url auswendig können. Also du warst ja die meisten Urls.
Könntest du naja, das müsste ja HTTPS. Ich weiß, du lehnst HTTPS-Dinger eigentlich ab, weil du stehst mehr drauf, wenn es ohne S ist, gell? Doppelpunkt /de.wikipedia.org/wiki/olympische-winterspiele-abstand.
Ich glaube, das ist ein Unterstrich. Also
ist es ein Unterstrich? Dann muss ich auch die Ding Internet, von oben gell? Nochmal dann durchgeben, weil ich glaube, da wäre Abstand gesagt. Unterstrich,
aber das
Winterspiele, Unterstrich 2014/Skispringen. Bitte gebt das ein und lest euch noch ein. Und falls wir irgendwas falsch gemacht haben, schreibt es uns selbstverständlich in die Kommentare. Wir sind bemüht, alles korrekt und richtig euch zu übermitteln. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank, Christian. Ja. Lange Zeit war der Noriaki ja der Mann in Japan, der die meisten Weltcup-Erfolge gefeiert hat. Mittlerweile ist es allerdings der Ryu Kobayashi. Wir haben ja schon gesagt, dass es beim Noriaki Kasai 16 an der Zahl waren. Und am 17. März 2016 hat er in Planitzer seinen 500. Einzelwettbewerb im Weltcup hinter sich gebracht und ist damals, kann mich noch gut erinnern, mit der Startnummer 500 an den Start gegangen. Weiter ist er dann am 4. Jänner 2017 in Innsbruck, bei uns daheim, bei den Tiroler, kennst du schon, da hat er die 100. Teilnahme und an der Qualifikation für ein Skispringen im Rahmen der Vierschanzentournee gehabt. Und da ist er natürlich auch zu Ehren gekommen.
Ja, ja, somit, ja.
Ja. Aber nichts, das war noch nicht alles, lieber Christian. Jetzt stell dir mal vor, was er am 19. März 2017 gemacht hat.
Da war er 44, nee, er war 44 Jahre alt damals.
Das ist richtig, ja, genau. Und er ist da persönliche Bestmarke in Vickersund, am Vickersundbacken, möchte ich fast sagen, gesprungen. Mhm. 200, unglaubliche 241,5 Meter.
Ja,
das ist ja eine Weitenjagd gewesen damals.
Eine Weitenjagd natürlich, aber das haben wir ja im letzten Skispringer-Podcast bereits einmal besprochen, dass ja das gar nicht mehr so viel aussagt, oder? Weil die Schanzen ja so umgebaut werden, dass du, oder umgebaut wurden, dass du weiter springen kannst, dann ist es zwar eine Bestmarke, aber ob es ein bester Flug war, stelle ich jetzt einmal dahin. Lass mir da die Kirche bitte im Dorf. Nein, weil der 241 Meter, unfassbar, natürlich, das ist...
Mhm.
Ja, würde gerne
mal springen. Mit 44 springen. Jahren, Christian. Mhm. Mit 44.
Du, das schaffen manche das 42-Jährige nicht.
Das schaffen schon manche 42-Jährige nicht. Und er ist da auch wiederum der älteste Podestplatz.
Zweiter ist er
geworden. Erringer gewesen. Zweiter ist er geworden damals, ja, ganz genau. Naja, und dann hat er eben seine
Olympia 2018 gemacht. Zum achten Mal war er da bei den Olympischen Spielen. In Südkorea. Ja. Und er hat eine ganz große Ehre, dürfte das sein, die japanische Flagge getragen. Ist aber über den 21. Platz im Einzelbewerb auf der Normalschanze nicht hinausgekommen. Auf der Großschanze, Olli, hat er es zum 33. Platz geschafft. Trotzdem große Ehre, natürlich immer bei Olympia dabei zu sein. Und er hat sogar bei der Mannschaft mitspringen dürfen. Und die Mannschaft wurde Sechster auf der Großschanze.
Genau.
Und da sind wir schon bei seinen letzten Erfolgen, beziehungsweise bei seinem letzten Erfolg. Und die Saisonen, naja, oder sagen wir die Ergebnisse am Beginn der Saison 18-19 waren ja eher durchwachsen. Und es ist ja erst am 27. Jänner 2019 auf der Großschanze in seiner Heimatstadt Sapporo.
Ist ja auch Großstadt, also es passt schon.
Da passt, da gibt es gar keine Kleinschanze.
Großstadtschanze.
Ja. Mit Platz 7 seine erste Top-10-Platzierung in der Saison gelungen. Und das war ja schon mal quasi ein Ort wieder aufzeigen, ein Comeback, ein kleines.
Kann man so sagen.
Ihn, ja. Ja. Der hat natürlich schon abgeschrieben, zum 100. Mal abgeschrieben, was will der Alte überhaupt noch. Und dann zeigt er nur mehr auf, hey, ich kann auf der Großschanze durchaus nur unter die Top 10 springen, und das ist eine großartige Geschichte. Am 9. März 2019 im Teamspringen von Oslo, wo du, glaube ich, alle schon einmal warst, gell? im Rahmen der Raw Air ist ihm sogar ein zweiter Platz geglückt. Nein, geglückt Bravo. War falsch. Hat er sich erkämpft.
Gelungen.
Genau, gelungen.
Ja, einfach nur gelungen. Mhm. Ja. Ja, genau, so ist es, richtig. Und dann ist der Faden aber leider, Christian, kann man sagen, abgerissen.
Dann ist das Unaussprechliche passiert. Das erste Mal seit 25 Jahren hat Noriaki Kasai in der Saison 2019-2020 nicht, und ich wiederhole, nicht an der Vierschanzentournee teilgenommen, da er sportlichen Gründen nicht nominiert wurde. Und da, Olli, da könnte man natürlich jetzt da noch einmal über das Regelwerk sprechen, aber er hat keinen Punkt in der Saison gemacht gehabt. Gut, ja. Mhm. Aber dass du...
Ist das Grund genug, ihn nicht zu nominieren?
Das stimmt schon. Vor allem ist er ein Publikumsmagnet. Und die Leute, die kann mich erinnern, wie wir dort waren, Olli. Du gehst doch hin und du willst nur Noriaki Kasai sehen. Du willst den ältesten Skispringer sehen und du hältst ihm die Daumen, dass er so weit wie möglich springen kann.
Ganz fest sogar.
Ja. Und
da verkrampfen sie die Daumen richtig.
Ja, viele brechen sie die Daumen dann auch dabei, unabsichtlich.
Ja.
Nein, aber ernst, also das, ja, Olli, was hältst du da dafür? Davon. Was hältst du da davon?
Das ist ja natürlich absolut falsch. Falsch vom Komitee aus Japan, oder vom Sportler, vom Trainerteam und vom Vierschanzen-Komitee. Da muss einfach auch, finde ich, ein Fixplatz für einen Kasai immer mit immer möglich sein. Der muss freigehalten werden. Ne?
Das denke ich auch, weil ein Springer mehr oder weniger ist doch schon wurscht, oder?
Ja, selbstverständlich. Also man muss ja deswegen nicht jemanden anderen diskreditieren. Man kann ja doch einfach mal 51 Skispringer springen lassen im ersten Durchgang. Das möchte ich ganz gern. Vielleicht sollte man die Petition, die es ja nach wie vor gibt, die da zurück auf die Chouching-Zone verändern oder mal löschen.
Da hat sie eh nicht viel getan, Petition. Gell?
Da hat sie, glaube ich, unterm Strich nicht so. Also ich glaube, das Goal haben wir nicht ganz erreicht.
Ja, ich glaube, dann könnte man wirklich 100.000. Dann werden wir uns für was anderes jetzt einsetzen, oder? Nutzen wir den Neustart im neuen Jahr dafür.
Ich hoffe, Dieter, du bist uns nicht böse, deswegen.
Das hoffe ich auch.
Genau, wir lieben dich, das weißt du ganz genau. Das ist auch das Jahr der Liebe für den Dieter vielleicht, 2022.
Er hat sich, 2021 hat er sich viel anhören können. Wir sind oft über ihn her. Aber es ist jetzt nicht die Dieter-Sendung. Dieter 2022 wird anders. Und vielleicht, ich werde mich dafür einsetzen, kriegst du auch deine eigene Sendung. Da reden wir dann nur über dich. Olli.
Das wär's.
Ja. Was ist dann noch passiert?
Nicht mehr viel. Er hat bis zum Saisonende keinen Weltcup-Punkt erzielen können. Ist in 7 Springen gestartet. Und im Mai 2020 wurde Kasai aufgrund seiner 569. Teilnahme an Einzelspringen im Rahmen des Weltcups zum dritten Mal ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. Das ist ein bisschen Off-Schanze-Topic jetzt, aber das ist auch was Besonderes. Gell? Hast du gewusst übrigens, dass das Guinness-Buch der Rekorde nach dem Bier benannt ist?
Das habe ich gewusst, Olli, ja.
Mhm, okay. Ja, so ist es.
Springt er jetzt noch?
Na, er bereitet sich jetzt in Rovaniemi beim Weihnachtsmann im Weihnachtsdorf vor und hat jetzt über Weihnachten, glaube ich, ein bisschen ausgeholfen dort da.
Das heißt, er springt Weltcup, springt er
nicht mehr. Und so. Aber
Weltcup springt er nicht mehr.
Nein, schade. Weltcup geht momentan leider
nicht. Geht nicht oder hat er sich offiziell zurückgezogen, Oliver? Das ist das, was die Hände noch gerne wissen möchten.
Nicht.
Er hat sich nicht offiziell zurückgezogen. Sehr gut.
Genau, nein, da kann ich Entwarnung geben, Christian,
das
und
Hände. Das ist sehr gut, da können wir durchatmen. Da können wir... Weil jetzt heute mal die Daumen für die Winterspiele, die ja bald schon starten werden.
Ja, und ich kann euch auch verkünden an der Stelle, er hat seine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen als Ziel benannt.
Genau. Weißt du genau, wann sie starten werden? Im Februar?
Die Olympischen Winterspiele Anfang Februar, glaube ich.
Okay. Haben wir noch ein bisschen Zeit und er hat noch Zeit, um sie vorzubereiten. Alles Gute, Noriaki Kasai.
Und auch seiner Frau.
Ja, ich sage, verheiratet mit einer gewissen Raina Harima. Die hat er am 22. Februar 2014, kurz nach den Olympischen Spielen, ist es so eine kleine Brücke, weil wir gerade von Olympischen Spielen 2022 gesprochen haben. Kurz nach den Olympischen Spielen 2014 hat er die Raina Harima geheiratet. Sie haben 2 Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Die Tochter ist 2016 auf die Welt gekommen und der Sohn dann 2019. Das heißt, der ist ein blutjunger Papa, der Noriaki. Und ich wünsche ihm alles Gute für sein weiteres Leben und vor allem auch, dass man wirklich nur länger im Skisprungzirkus sehen werden.
Auch von meiner Seite her alles erdenklich Gute. Du bist unser Mann, Noriaki Kasai. Du hast uns einen tollen Podcast beschert. Lieber Christian, du warst auch ein ganz toller Rede- und Gesprächspartner. Da möchte ich mich auch sehr, sehr herzlich bei dir bedanken. Bei allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern möchte ich mich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Bleibt uns gewogen. Ja? Und wir verabschieden uns, glaube ich, Christian, auch 2022 mit der legendären Bananenrubrik.
Die Bananenrubrik.
Ganz genau. Ich möchte mich aber vorher einmal bei dir bedanken und muss sagen, dass mir dieses neue Format, das wir da jetzt gerade dabei sind zu entwickeln, mir vielleicht Freude macht sogar.
Toll. Ja. Das ist umso besser. Dann werden wir es so weiter machen und los geht's.
Ja, Pierte. Ach so, Banane, ja. Doch.
Ja. Hast du schon abgeschalten?
Nein.
Super. Da geht sich schon noch. Sag mal so, es gibt ja so Mini-Bananen, so kleine. Oder Kochbananen. Was findest du besser? So diese großen Bananen, weißt du, die vom Bananenstrauch, direkt gepflückt vielleicht, ne? Aus dem Urwald. Oder diese Kochbananen.
Das ist ja die schwierigste Bananenfrage bisher.
Das ist echt verstrickt. Weil wir Bananenfrage in der Banane.
In der Banane, so Meta. Das ist echt Meta-Banane. Mit diesen kleinen Bananen, meinst du da diese kleinen Bananen aus Gomera? Aus La Gomera?
Ja, das gibt's auch. Ich habe jetzt eigentlich gemeint, diese Kochbananen.
Was sind Kochbananen?
Kochbananen kannst du beim Asiaten deines Vertrauens kaufen, also bei den asiatischen Geschäften um die Ecke.
Und die sind kleiner.
Die sind auch ein bisschen kleiner, ja. Und die kannst du kochen. Mit denen kannst
und die
du
anderen kann ich nicht kochen.
Ja, wirst du wirklich eine Banane kochen? Wirst du das ins Öl schmeißen oder? Und brutzeln?
Ja, mit den kleinen, mit den Kochbananen kann ich das machen. Aber mit den anderen, in einem herkömmlichen Supermarkt gekauften Bananen, die kann ich das nicht machen, was du vorhast damit. Na, meinst du? Es ist jetzt eine grundsätzliche Frage,
weil ich die Frage beantworte.
Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Also ich würde die Frage wirklich gern beantworten. Aber da müssen wir die Rahmenbedingungen vielleicht wirklich nur klären. Was haben wir mit dieser Banane, die gekocht werden soll, vor? Was machst du da? Machst du so wie...
Essen.
Ja, aber die hast vorher ins kochende Wasser oder ins Öl oder in Backrohr oder was machst du?
Auf allen denklichen Möglichkeiten kannst du die zubereiten und aufbereiten.
Sehr witzig. Aber das kannst du wirklich nur mit diesen Kochbananen vom Asiaten. Das kannst du nicht mit denen, die du beim Billa kaufst oder beim Hofer.
Nein, so. Bei denen geht das
da nicht. Da geht das nicht.
Wie stößt das? Nein. Und auch nicht beim Merkur. Den gibt es ja sowieso nicht mehr.
Na, okay. Ja, jetzt weiß ich schon langsam, worauf du hinaus willst, Olli. Ja, dann sage ich, ich mag normale Bananen mehr.
Stopp, bevor du antwortest. Vielleicht darf ich da nur einen kleinen Vorschlag machen.
Okay, das hätte ich
könntest
kurz
du
schon
vielleicht
fast geantwortet. Also ich glaube, ich habe sogar...
Gott sei Dank habe ich die nur...
Hast mich nur mit zurückgehört. Nur erwischt, ja.
Gott sei Dank. Würdest du vielleicht so lieb sein und uns bis zum nächsten Podcast, bis zur nächsten Aufnahme ein Kochbananenrezept deiner Wahl und auch deines Geschmackes heraussuchen, das bitte auch kochen und uns dann deine Erlebnisse im nächsten Podcast, wo es vielleicht wäre, ihr habt es bemerkt, ja, ganz, ganz windige, ausgefuchste Hörerinnen und Hörer haben bemerkt, es hat kein Wort der Woche gegeben, es wird bald ein Podcast folgen, wo es ausschließlich um Wörter und Sprichwörter geht und deswegen haben wir uns das jetzt da an der Stelle gespart.
Aber was hat das Aber mit den Bananen jetzt zu tun, Olli?
Na, kannst du uns da vielleicht in diesem Podcast, haben wir gedacht, das wird vielleicht dieser schon sein beim nächsten Mal, dann einen Erlebnisbericht vortragen.
Olli, das, also versprechen möchte ich es nicht. Ja? Vielleicht, lass dich überraschen.
Sehr gern.
Und meine Antwort ist Bananen. We'll be right back.